HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Was heißt die Mauer im Kopf? Man trennt Ost und West, ne? Also man ordnet das dem Osten zu und das dem Westen. Ich glaube, das ist auch völlig normal.
Unangenehme Gefühle sind natürlich immer mit diesem 3. Oktober verbunden, weil das natürlich schon die Entschuldigung war für so einen Nationalismus reloaded.
Die Wende war eigentlich ursprünglich natürlich ein Freiheitsprojekt. Die ganze Energie kam aus dem Gefühl, man will frei sein, natürlich, aber es ist doch dann auch sehr schnell umgeschlagen auf den Demonstrationen.
Mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht.
Wenn wir jetzt über den Mauerfall reden, dann habe ich auch das Gefühl, da entfernt sich eine offizielle Darstellung dieser Ereignisse doch fundamental von dem tatsächlich Erlebten der Leute.
Was früher der Westen hatte mit der Mauer zum Osten, ja, das hat jetzt die EU. Ja. Die hat nämlich jetzt die Mauern gebaut, nämlich außen herum.
Alle, die diese Mauer noch erlebt haben, egal von welcher Seite, solange wir noch leben, da schließe ich mich ein, wird es diese Mauer im Kopf geben.
Und dieses Fremdheitsgefühl, eben in dieser offiziellen Geschichtsschreibung nicht vorzukommen, ist, glaube ich, ein sehr eklatantes im Osten.
Wie wurden die Ostdeutschen das, was sie sind? Hinter dieser Frage verbirgt sich mehr, als man auf den ersten Blick meint. Denn im Umgang mit der DDR wird eine Reihe verpasster Chancen zur geschichtlichen Aufarbeitung ganz schön deutlich. Es gibt keine Entnazifizierung. Im Gesellschaftsbild der DDR kamen alte Nazis einfach gar nicht mehr vor. Und nach der Wende investierte man kaum Energie in die Aufarbeitung der sozialistischen Diktatur, weil man diese Energie eben dazu brauchte, mit dem Neuen zurechtzukommen. Eine Gesellschaft entstand, deren einzige Konstante der Wandel war und für die der Bruch zur grundlegenden Erfahrung gehörte. Wo sind die Zonenkinder, wie sie oft genannt werden, von damals heute? Was bestimmt ihre Perspektive und ist der kulturell-gesellschaftliche Graben zwischen Ost und West immer noch so tief, dass man darin versinken kann? Diese Fragen interessieren uns brennend und deshalb widmen wir uns heute kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit und 30 Jahre nach der Wende diesem Thema. Wie hoch und dick ist die Mauer noch in den Köpfen derer, die die Wende hautnah im Osten erlebten? Und wie blickt eigentlich jemand auf diese Wende, die er nur aus den Geschichtsbüchern kennt? Wir haben unseren 21-jährigen Redaktionspraktikanten Tobias Schweitzer, Student der Philosophie und Politikwissenschaft im 3. Semester an der Universität Münster, gelöchert und gefragt, sag mal, wie blickst du eigentlich auf dieses historische Ereignis? Wie sehr interessiert es dich überhaupt? Und woher speisen sich deine Eindrücke und Perspektiven? Hier sein Ergebnis.
Wenn ich an die Wende denke, muss ich erst mal nachdenken. Mir kommen keine persönlichen Erinnerungen, bleibende Bilder oder eindrückliche Momentaufnahmen. Wenn ich von Montagsdemonstrationen höre, denke ich, Ironie der Geschichte, zuerst an Pegida, nicht die Friedensbewegung. Die DDR, die Wiedervereinigung der Osten. Das alles sind für mich keine Elemente meiner persönlichen Biografie, mehr Chiffren einer erlernten historischen Erinnerung. Warum auch? Ich bin vor 21 Jahren geboren, ein Jahr später zog der Bundestag von Bonn nach Berlin. Heute studiere ich in einer westdeutschen Stadt, meine Eltern und Großeltern kommen aus dem Westen. Dem geteilten Deutschland begegnete ich zum ersten Mal im Geschichtsunterricht. Deutschland, das war für mich immer Gesamtdeutschland, die Bundesrepublik nicht Ausdruck einer spezifischen westlichen Konstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern ganz selbstverständlich auch Rostock, das Elbsandsteingebirge, Kraftklub oder die Volksbühne. In der Wahrnehmung meiner Kindheit und Jugend war das alles eins, zusammengehörig und nicht erst an einem späteren Punkt durch glückliche Fügung wieder vereint. Wie so viele einstige Gewissheiten und Überzeugungen im Verlauf des Älterwerdens ins Wanken geraten, begann auch dieses Bild irgendwann zu bröckeln. Vermutlich konnte es sich auch deshalb so lange halten, weil ich selbst so wenig wusste, so wenig Berührungspunkte hatte. Ich erinnere mich noch, wie überrascht ich war, als ich durch Zufall auf ein Foto stieß, auf dem Claudia Roth mit einem Banner mit der Aufschrift »Nie wieder Deutschland« gegen die Annexion der DDR zu sehen war. Die Wiedervereinigung stand mal zur Debatte? Ich suchte weiter, fand Artikel von Jürgen Habermas gegen den DM-Nationalismus, die Diskussion um ein Referendum zum BRD-Beitritt und und entdeckte ganz langsam, wie offen vieles in dem Zeitraum zwischen 1989 und 1991 gewesen zu sein schien. Erlerntes, gelesenes Wissen unterscheidet sich von tatsächlichen Begegnungen, Erfahrungen und Ereignissen. Erst beim bewussten Nachdenken fällt mir auf, dass ich das erste Mal nach dem Ende meiner Schulzeit im Osten war. Dass die Reisen und Ausflüge, die unsere Eltern mit uns unternahmen, zwar ins Allgäu, an die Nordsee und in den Schwarzwald führten, aber nicht in die Uckermark oder den Harz. Wenn ich an Ostdeutschland denke, denke ich auch an Lotta. Wir lernten uns beim Wandern in Spanien kennen und verbrachten fast einen Monat zusammen, was erstaunlich war, wenn man sich vergegenwärtigte, wie unterschiedlich wir waren. Ich eher verkopft, sie eher drauf los. Und eben auch ich aus Mainz, sie aus Leipzig. Ich weiß noch, wie sehr sie es betonte, ostdeutsch zu sein, was sie daraus zog, aus Leipzig zu kommen und welche kollektiven Erinnerungen und Zugehörigkeitsgefühle sich in ihren Erzählungen spiegelten. Am Anfang fanden wir es beide noch lustig, mit den Klischees zu spielen, über Nazis und die ewig Gestrigen mit ihrem »Früher war alles besser«. Irgendwann schlug die Stimmung um und das Gefühl, wie ich mich schämte, wie unangenehm es mir war, wie naiv und selbstgefällig ich mir vorkam, hat sich in meine Erinnerung eingeschrieben. Das arrogante westdeutsche Lachen über die da drüben, ich wollte es nie mehr von mir hören. Der Osten, so scheint es, ist zum neuen Lieblingskind der Deutschen geworden. Ostquoten in öffentlichen Behörden, Klassenfahrten nach Ostdeutschland, die ostdeutsche Perspektive darf plötzlich nirgendwo mehr fehlen. Die Stimmung in Deutschland, das Reden über den Osten, die zwanghafte Kümmerermentalität von allen Seiten, wirken für mich seit neuestem manchmal so, wie ich es im Geschichtsbuch über die frühen 90er Jahre lesen konnte. Wie der Morgen nach einer durchzechten Nacht im Freudentaumel des kollektiven Rauschs. Wie der Kater, der nicht vergehen will. Man darf hoffen, dass dieses Thema die Sprunghaftigkeit der medialen Aufmerksamkeitsökonomie überlebt. Wichtig wäre es allemal.
Nach dem Motto Ende gut, alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht vorbei. Soweit die Gedanken unseres jungen Kollegen, der, wenn er an die Wende denkt, erst einmal nachdenken muss. Das geht Johannes Nichelmann ganz anders, nehme ich mal an. Sein kurzer Steckbrief, 1989 in Berlin geboren, groß geworden in einer ostdeutschen Familie, Studium der Politikwissenschaften an der FU Berlin, heute Reporter, Moderator für verschiedene ARD-Anstalten und Autor des eben erschienenen Buches Nachwendekinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Ich grüße Sie, guten Abend nach München.
Guten Abend nach Frankfurt.
Was denken Sie, wenn Sie an die Wende denken?
Ja, eigentlich ähnlich wie Ihr Kollege. Also ich habe die Wende natürlich auch nicht erlebt. Also ich war da ein halbes Jahr alt und lag im Arm meiner Mutter in Ost-Berlin. Deswegen kenne ich die Wende natürlich auch nur, also diesen Moment des Mauerfalls nur aus dem Fernsehen. Und auch alles, was danach kam, ist natürlich auch einfach Geschichte gewesen. Was ich vielleicht noch addieren kann dazu, was dem 21-Jährigen aus Mainz natürlich fehlt, ist das Gefühl eben, also ein Gefühl, was eben mitgegeben wurde. Also es lag oft eine Schwere über dem Leben der Erwachsenen. Die konnte ich mir als Kind natürlich nicht erklären, aber ich erinnere mich schon an Aufenthalte im Jobcenter, also Arbeitsamt hieß das damals mit meiner Oma. Oder alle waren irgendwie angespannt. Es gab so ein Konsum, also so ein Kaufmannsladen bei uns um die Ecke. Da war immer schlechte Laune. Die Frauen hatten immer nach unten gezogene Mundwinkel. Und ich habe es nicht verstanden, warum die Stimmung so wahnsinnig schlecht ist. Heute vermutlich weiß ich es.
Wir kommen gleich dazu. Es gibt eine berührende Geschichte in Ihrem Buch. Sie sind 7 Jahre alt und gehen mit Ihrem jüngeren Bruder in den Keller, entdecken da unten ein Geheimnis, das in einem grauen Plastikmüllsack steckt. Erzählen Sie uns mal, was Sie da gesehen haben.
Das war mein älterer Bruder tatsächlich.
Genau,
wir haben im Keller, im Arbeitszimmer unseres Vaters die Uniform von ihm gefunden. Also er hat seinen Wehrdienst 3 Jahre lang bei den Grenztruppen in Berlin abgelegt und diese Uniform fristete da ihm ein staubiges Dasein in der Ecke. Und wie Kinder eben so sind, wir haben diese Uniform gefunden, wussten nicht, was das ist, wussten wohl, dass es eine Uniform ist und haben halt diese Mütze aufgesetzt und haben damit gespielt. Und auf einmal stand unser Vater in der Tür und war wahnsinnig wütend. Also so wütend, dass ich mich noch heute sehr bildhaft daran erinnere. Und auch mein großer Bruder weiß es noch viel detaillierter, weil er eben 3 Jahre älter ist. Und da war klar, irgendwie über dieses Thema ist es ziemlich schwierig zu sprechen, über das Thema, was hast du eigentlich gemacht bei der NVA oder was ist eigentlich überhaupt in deinem Leben, in deinem jungen Leben passiert. Mein Vater ist Mitte der 60er Jahre geboren, war also Mitte 20, als der Umbruch kam. Und alles, was davor lag, da haben wir eigentlich bis vor kurzem nie drüber gesprochen.
Das, was Ihre Eltern Ihnen von der DDR erzählt haben, waren dann eher so schöne Geschichten vom Sommer am See und blühenden Landschaften, sage ich mal. Diese Schwere, ist die da irgendwann auch mal zur Sprache gekommen?
Na, die Schwere war ja ein Gefühl, das immer irgendwie allgegenwärtig war. Es war aber auch nicht alles schwer. Also ich würde sagen, meine Eltern zählen zu den sogenannten klassischen Wendegewinnern. Also die waren nie arbeitslos und die haben ihren Weg dann gemacht. Aber diese Sommeranekdoten, die sie da beschreiben, das sind eben Anekdoten, die in Einfamilien weltweit erzählt werden. Es war halt einfach nicht politisch, sondern es wurde einfach erzählt, wie war die Jugend, die war für beide ganz okay. Und das war es eben, was erzählt wurde. Und es war halt keine Geschichte, die halt sich mit dem deckte, was jetzt beispielsweise in den Medien gelaufen ist. Also was ich jetzt mal ganz klischeehaft in der Guido Knopp-Doku wahrgenommen habe, hat sich halt zu 0% mit dem gedeckt, was zu Hause erzählt worden ist. Und diese Spannung zwischen diesem tollen Ostseeurlaub, der 40 Jahre gedauert hat, und dem 40-jährigen Aufenthalt, überspitzt gesagt, im Stasi-Knast, alles, was dazwischen ist, wurde nie erzählt. Was natürlich super wichtig ist, dass die Geschichten erzählt worden sind, die erzählt werden und erzählt worden sind. Aber das dazwischen war halt nie so richtig da.
Sie haben auch andere Nachwendekinder für Ihr Buch getroffen und sich dann mit deren Eltern erstmal an den Tisch gesetzt und das große Schweigen gebrochen, bevor sie dann mit ihren eigenen Eltern geredet haben. Zieht sich so dieses Schweigen eigentlich als ein besonderes Merkmal durch all diese Biografien dieser Nachwendekinder durch?
Auf jeden Fall von den Nachwendekindern, die ich getroffen habe. Und die waren auch nicht schwer zu finden. Also das scheint in vielen Familien so zu sein, dass vor allem in Familien, die gerade nicht mit Bürgerrechtlern besehen waren, sondern in Familien, die vielleicht an den Sozialismus geglaubt haben, die ihre Rolle sehr nah am Staat gefunden haben in der DDR. Und da habe ich viele Geschichten erlebt von Eltern, die sich quasi zurückgezogen haben in sich selbst, wenn es um den Sozialismus ging. Die gesagt haben, ich schließe das jetzt mal ab, das Kapitel ist jetzt 1990, 91, jetzt kommt das neue Leben, da versuche ich jetzt irgendwie mich einzufädeln, und das andere, das will ich wegwerfen und darüber eigentlich nie wieder reden. Zum Beispiel, das war ganz interessant, eben in dem Beitrag, dass Ihr Kollege ja gesagt hat, er hat im Geschichtsunterricht von der DDR gehört. Da ist er ganz glücklich dabei, denn viele von uns haben nichts davon gehört, sondern wir sind aufgewachsen mit der Geschichte Westdeutschlands, also mit der Roten Armee-Fraktion, mit dem Wirtschaftswunder, mit Helmut Kohl und so weiter. Und wenn ich zu Hause erzählt habe, heute haben wir Ludwig Erhard durchgenommen, dann habe ich natürlich nur ein ja, okay, prima gehört. Also, weil es ja kein, da gibt es ja natürlich wenig Gesprächsstoff für, weil das nicht das Erleben ist von den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin. Und das hat absolut gefehlt, eben das zu verstehen, was das eigentlich für ein System und für ein Staat war. Denn auch in Ostberliner Schulen war nur Platz für sehr wenig DDR-Kunde.
Reden hilft, das wissen wir. Was nehmen Sie selbst für sich und Ihre Generation eigentlich mit nach diesen Erfahrungen als Nachwendekind, was Sie vielleicht mal der nächsten Generation weitergeben können?
Na genau, darum geht's, ne? Also wir können nur irgendwas weitergeben, was sinnvoll ist, wenn wir irgendwie diese Umbruchzeit und auch die Zeit davor greifbar machen können. Und dafür sind natürlich die persönlichen Geschichten unserer Eltern ganz wichtig, warum die gehandelt haben, wie sie gehandelt haben oder nicht gehandelt haben, wie sie nicht gehandelt haben. Und ohne diese Gespräche wird das auf keinen Fall möglich sein. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir medial andere Geschichten noch zulassen und den Diskurs noch weiter öffnen, wenn wir über Ostdeutschland sprechen. Wozu auch dazu gehört, nicht über Ostdeutschland zu sprechen, als wäre das ein Klumpen, in dem alles gleich ist, sondern der natürlich sehr, sehr ambivalent ist und aus vielen verschiedenen Kulturräumen am Ende ja besteht.
Darum bemühen wir uns auch. Johannes Nichelmann, Nachwendekinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Ich danke Ihnen. Jetzt lassen wir es krachen und die ostdeutsche Band Kraftklub ran, die nie ihre Heimat verlassen hat, aus Chemnitz kommt und gegen rechts singt. Hier ist Song Ich will nicht nach Berlin.
Undercut und Jutebeutel, ich trinke Club Mate oder gibt's den Kaffee Latte auch mit Sojamilch? Die große Frage, schreibt mich irgendjemand auf die Gästeliste? Bitte, bitte, bitte! Doch auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da alle meine Freunde sind, ich will nicht nach Berlin, will ich nicht.
H2, der Tag, die Mauer im Kopf, 30 Jahre nach der Wende von Chemnitz und der Gruppe Kraftklub nach Lütten-Klein, wohin wir jetzt mal einen Abstecher machen. Diesen wunderbaren Namen trägt eine Neubausiedlung aus den 60er Jahren am Rande von Rostock. In Westdeutschland würde man dazu Plattenbausiedlung sagen, was man im Osten später dann auch dazu sagte. Mit 10.000 Wohnungen, 18-geschossig, Symbol sozialistischen Fortschritts, und wer dort wohnte, war aufgestiegen. Es gab Fernwärme statt Kohleöfen und warmes Wasser, das aus der Wand kam. Das schreibt Steffen Mau, heute Soziologe, Professor an der Humboldt-Universität Berlin, Jahrgang 68. Er wuchs dort auf.
Lütten-Klein, der Stadtteil meiner Kindheit und Jugend, liegt auf halbem Weg zwischen dem Rostocker Stadtzentrum und dem Fischer- und Touristenort Warnemünde. Lütten-Klein wurde zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre als Teil des Wohnungsbauprogramms der DDR im Plattenbaustil hochgezogen. Mehr als 10.000 Wohnungen entstanden hier in nur einem Jahrzehnt. In unserem Hochhaus gab es auf jeder Etage ein verschachteltes Flursystem, das zu 10 Wohnungen führte. Es müssen damals zwischen 400 und 500 Menschen im Haus gewohnt haben. In der Mitte waren 2 Schächte für die Fahrstühle eingebaut. Daneben befand sich in einem separaten Raum der Müllschlucker, durch den Abfälle in die Tiefe fielen. Die DDR war stolz auf ihre Neubaugebiete, so stolz, dass man Postkarten von ihnen herstellte. So mancher Ostseeurlauber aus Sachsen, Thüringen oder Berlin mag sich ein Lütten-Kleiner Motiv besorgt haben, um es mit einem kurzen Gruß an die Daheimgebliebenen zu schicken. Die Neubaugebiete, damals sprach niemand von der Platte, waren Ausweis sozialistischer Leistungskraft sowie des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und Ort der Verwirklichung einer neuartigen Lebensweise. Sie waren ein riesiges Freiluftexperiment und standen pars pro toto für das, was die DDR sein wollte. Lütten-Klein sollte von Anfang an mehr als eine Schlafstadt sein, auch wenn tagsüber die meisten Erwachsenen mit dem Bus oder der S-Bahn in die Betriebe pendelten. 90% arbeiteten außerhalb des Wohngebiets. Rentner gab es in Lütten-Klein damals so gut wie keine, sodass die Straßen und die Häuser während des Arbeitstages weitgehend verwaist waren. Nachmittags aber, wenn die Leute nach Hause kamen, erwachte das Leben, traf man die Menschen auf der Straße. Die DDR plante in ihren Vorzeigevierteln das gesamte Leben gleich mit. Kindergärten und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Kulturhäuser. In der gut sortierten Kinder- und Jugendbibliothek in der Turkuer Straße lieh ich mir fast wöchentlich Bücher aus, am liebsten die in der DDR aufgelegte Jules Verne-Reihe, später dann die grauen Dostojewski-Bände vom Aufbau Verlag. An etlichen Hausecken hatten die Erbauer sogenannte Dienstleistungswürfel hingesetzt, in denen staatliches Kleingewerbe, also Schuster, Schneider und Wäscherei, untergebracht waren. Die Platte versammelte alle Schichten, alle Berufsgruppen. Sie beseitigte Trennungslinien zwischen akademisch qualifizierten, Facharbeitern, Angestellten sowie Un- und Angelernten und schuf ein schichtenübergreifendes, respektables Sozialmilieu.
Lütten-Klein, ein Stück DDR-Vergangenheit, ein Prototyp für ostdeutsche Lebensweise, ein Symbol für die Gesellschaft der DDR. Lütten-Klein, ein Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, so der Titel des Buches von Steffen Mau, der dieses Buch geschrieben hat, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität Berlin. Herr Professor Mau, für Ihre Recherchen sind Sie an den Ort Ihrer Kindheit zurückgekehrt, haben mit Dagebliebenen und Weggezogenen gesprochen. Wie empfinden Sie heute Lütten-Klein?
Ja, natürlich verändert und auch fremd. Und als ich zuerst wieder hinkam, ich war zwischenzeitlich immer mal sporadisch da, fühlte ich mich auch wirklich als nicht dazugehörig. Also ich kannte auch die Alltagscodes nicht mehr. Ich konnte nicht richtig bewerten, wie die Leute so ticken. Aber das hat sich dann schnell gegeben, nachdem ich dann ein paar Wohnzimmer wieder gesessen hatte und mich auch länger mit den Leuten unterhalten hatte. Und wenn man dann eine längere Recherche macht und immer mal wieder dort auftaucht, dann stellt sich durchaus auch so ein Gefühl der Vertrautheit wieder ein.
Wie wurde aus diesem Ort, in dem Sie Ihre Jugend verbrachten mit Menschen aller Schichten, ein Ort sozialer Spaltung?
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Lütten-Klein ist jetzt kein abgestürztes Viertel, aber insgesamt gibt es eine sehr starke sozialräumliche Polarisierung in Rostock wie in vielen ostdeutschen Städten, weil sich eben doch diejenigen, die ja von Hartz IV leben oder ein kleines Portemonnaie haben oder auch die Rentner in diesen Neubaugebieten oder Plattenbauten, wie man heute sagt, eben versammeln und alle diejenigen, die sich's leisten können, eben auf die grüne Wiese ziehen, dort ein Häuschen bauen oder dann in die sanierten Innenstädte gehen. Und es gibt eine große Vergleichsstudie, wo über 70 Städte, deutsche Städte miteinander verglichen werden. Und da ist Rostock eine der am meisten sozusagen gespaltenen Städte von Gesamtdeutschland.
Sie sprechen in Ihrem Buch von einer frakturierten Gesellschaft. Das ist ein medizinischer Begriff, der eine Gesellschaft mit Brüchen bezeichnet. Woran ist diese Fraktur genau eigentlich erkennbar?
Ja, das sind verschiedene Faktoren. Da spielt natürlich sozusagen die Art, wie die DDR als Gesellschaft organisiert war, eine Rolle, nämlich als Arbeitsgesellschaft, wo Betriebe eine große Rolle gespielt haben und natürlich auch Formen der politischen Integration über das System und Parteiführung und auch Formen der sozialen Kontrolle. Das ist nach der Wiedervereinigung zerbrochen, weil die Betriebe pleite gegangen sind und natürlich das politische System abgeschafft wurde. Aber wir haben auch demografische Brüche, Überalterung, Weggang der Jungen, auch den starken Geburtenrückgang nach der Wiedervereinigung, das spielt eine Rolle. Und ganz sicherlich auch politische Formen, die vor allen Dingen eben auch was damit zu tun haben, dass in der DDR selber keine politischen Akteure, keine eigenständige politische Handlungsfähigkeit ausgeprägt worden ist. Dann gab es diese sehr kurze Blüte in der Wendezeit 1989-90 und danach sind viele wieder in Passivität gefallen, zum Teil auch eine Art von Duldungsstarre, weil sie eben davon ausgegangen sind, der Westen richtet jetzt alles. Mhm. Und so etwas hat eben Fernwirkungen auch bis zur heutigen Zeit.
Ihrem Bruch entnehmen wir auch, zurückblieben die Männer, die Frauen sind weggegangen.
Ja, überproportional viele Frauen, die abgewandert sind, 60%, und die Männer, die häufig auch in der Industrie gearbeitet haben, die hatten es offensichtlich schwerer, sich im Westen einzufädeln. Die sind vielleicht auch nicht ganz so beweglich gewesen. Und in der DDR gab es eben eine hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen, auch eine starke ökonomische Selbstständigkeit. Viele hatten eben auch gute Ausbildung. Und das haben sie dann auch nach der Wiedervereinigung genutzt und sind dann eben häufig auch im Westen sesshaft geworden.
Es gibt ja heute immer noch diese Ungleichheiten zwischen Ost und West. Es gibt immer noch geringere Löhne und geringere Renten als im Westen und die Unmöglichkeit, Eigentum zu erwerben. Sie haben von gebrochenen Biografien gesprochen. Es ist allerdings sehr viel Geld hineingeflossen, auch Milliarden nach Ostdeutschland. Ist das Geld irgendwie am falschen Ende ausgegeben worden? Merkt man daran, dass Geld allein nicht glücklich macht?
Ja, wir haben viel zu sehr wahrscheinlich in diesen monetären Dimensionen gedacht und viel weniger daran, dass wir die Leute auch mitnehmen müssen, dass man auch in die Köpfe investieren muss, dass man vielleicht auch dafür sorgen muss, dass sich in Ostdeutschland eigenständige auch Eliten herausbilden, also die auch lokal eine große Rolle spielen und da Integrationsfunktionen übernehmen können. Wir haben eben gesagt, da stehen viele gut qualifizierte Westler bereit, denen geben wir einfach die herausragende Position in der ostdeutschen Gesellschaft, das jetzt die Wirtschaft ist, zum Teil die Politik, das Bildungswesen, das Rechtssystem, da können Sie überall gucken und dadurch ist heute eben auch ein sehr loses Band zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den politischen und gesellschaftlichen Eliten entstanden. Und ich glaube, da muss man mehr ermutigen, da muss man auch mehr tun. Man muss auch Vorbilder schaffen, sodass Leute eben sagen, ja, es lohnt sich und wir können dabei sein und wir sind auch selber sozusagen Gestaltungsobjekte dessen, was wir da tun und was wir machen. Und daran hat es zu lange gemangelt, weil man sich eben durchaus auf den potenten Westen auch verlassen hat.
Sie haben aber offenbar Gestalten, denn Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür, dass es auch anders gehen kann.
Ja, das gibt's auch. Nur man darf jetzt von seinem Einzelfall nicht auf die Allgemeinheit schließen. Natürlich kann man immer sagen, Joachim Gauck und Angela Merkel sind natürlich auch solche Fälle. Aber wenn Sie sich das zahlenmäßig angucken, dann sind das eben Einzelfälle. Und ganz häufig, Angela Merkel ist vielleicht auch typisch dafür, eben auch Leute, die ihre ostdeutsche Herkunft durchaus verschattet haben. Also sind nicht offensiv damit umgegangen. Mhm. Und jetzt erst in der späten Phase, da wird das sozusagen auch stärker artikuliert, dieses biografische Moment, aber das hat man damals eben nicht gemacht und ich glaube, sie hätte auch nicht die Karriere gemacht, wenn sie das allzu offensiv gespielt hätte.
Da kommt dann doch noch die Erinnerung, Sie schreiben von Mobilitätsblockaden, von wenigen bis keinen Aufstiegschancen, zeichnen sozusagen ein ziemlich düsteres Bild dieser Transformationsgesellschaft und geben eigentlich, das hat mich ein bisschen verwundert, auch keine Reparaturempfehlung. Trotzdem die Frage, was kann man jetzt noch tun?
Ich glaube, Ostdeutschland braucht in gewisser Weise auch ein ideelles Projekt. Also, dass man da wirklich das Gefühl hat, hier lohnt es sich, hier gibt es irgendwie eine Form von Gemeinsamkeit, hier gibt es irgendwie auch Kollektivziele oder auch Formen des Ausprobierens. Und das gibt es an einzelnen Stellen natürlich schon. Schön wäre, wenn das stärker in die Fläche gehen würde. Also ich gebe ganz gewiss nicht alles verloren, aber wir haben eben mit ein paar Brüchen zu leben, die sich jetzt auch nicht so ohne weiteres korrigieren lassen. Und ich glaube einfach, wenn man die erstmal erkennt, dann eröffnet sich auch wieder ein politischer Gestaltungsspielraum.
Steffen Mau, Lüttenklein, Leben in der Transformationsgesellschaft, haben Sie vielen Dank. Wie fühlt es sich an, ein Loser in Chemnitz zu sein, dem ehemaligen Karl-Marx-Stadt? Die Antwort kennt Kraftklub.
Ich steh auf Kaffee, Kippen und Diamanträder. Ich war nie der in der Klasse vorne Sitzer und die Handheber. Eher so Angeber, ein verpeilter Hänger daran. Hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert, verdammt. Ich kann nichts dafür, doch die meisten begreifen nicht, dass es nicht meine Schuld ist, wenn mein Leben scheiße ist. Sondern eigentlich das System, Politik und Hartz IV. Egal woran es liegt nicht an mir. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Original Lost Love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love. Ich geh auf keiner Gästeliste. Ich bin nicht mal cool. Die voll mit Nazis ist, Rentnern und Hool. Ich gruß Banane essen im Trabant um den Karl-Marx-Kopf. Die Straßenmenschen leer und das Essen ohne Farbstoff. Diskriminiert, mich motiviert. Von der Decke tropft das Wasser, nix funktioniert. Und so wohnen wir in Sachsen auf bodernen Matratzen. Immer gut drauf, auch ohne Kohle in den Taschen. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer. In a lost love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt.
Kraftklub, so heißen die Jungs. Wo stehen wir 30 Jahre nach dem Fall der Mauer? Wie wurden die Ostdeutschen zu denen, die sie heute sind? Wie blickt eine Gesellschaft auf das eigene Gestern, wenn in ihrem eigenen Leben der Wandel die einzige Konstante ist? Und wie soll man sich eigentlich an die DDR erinnern? Dieser Frage ist Jana Hensel nachgegangen in ihrem neuen Buch »Wie alles anders bleibt – Geschichten aus Ostdeutschland«.
Wie soll man sich an den verschwundenen kleineren deutschen Teilstaat erinnern? Viele Jahre kam mir die DDR-Aufarbeitung so vor. Einerseits hart umkämpft, andererseits ziemlich marginalisiert. Und sie fand in einer Parallelwelt statt. Jene, die näher damit zu tun hatten, führten heftige Auseinandersetzungen und warfen einander auch häufig Verharmlosung vor. Die breite Öffentlichkeit dagegen interessierte sich nicht besonders dafür. Viele Ostdeutsche haben sich früh abgewandt. Zu viele Kränkungs- und Entwertungserfahrungen waren gerade für Ältere damit verbunden. Die Jüngeren haben diese Haltung oftmals einfach übernommen. Ich habe das übrigens auch getan. Nur wer seine Herkunft, seine Vergangenheit kennt, kann aus Fehlern lernen oder sich auf Stärken besinnen. Es gilt also erst einmal, ein Versäumnis einzuräumen. Womöglich ist die Chance da, sich auf neue Weise mit der DDR auseinanderzusetzen. Es gibt Indizien, dass die Zeit dafür beginnt. Seit einiger Zeit ereignen sich in der sogenannten Aufarbeitungsszene, zu der Stiftungen, Vereine, Gedenkstätten, die Stasi-Unterlagenbehörde und Forschungseinrichtungen gehören, höchst erstaunliche Dinge. Nach Jahren einer gewissen Friedhofsruhe ist die Aufarbeitungsszene wieder in die Schlagzeilen und offensichtlich in Bewegung geraten. In den persönlichen Erinnerungen der heute 50-Jährigen spielen Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion eine ebenso große Rolle wie die Friedensbewegung, die sich in der DDR eher als private Alltagskultur, also in Büchern, Klamotten, Musik, einem gewissen Lifestyle zeigte. Darüber muss man reden. Sonst versteht man den langsamen, natürlich zähen, aber letztlich erfolgreichen Prozess der Öffnung nicht, der 1989 seinen Höhepunkt fand. Und zu dieser Öffnung gehört, dass 1987 fast 2,5 Millionen und 1988 fast 2,8 Millionen DDR-Bürger auf Verwandtenbesuch in die Bundesrepublik fahren konnten. Aus diesem Jahrzehnt, mit diesen Erfahrungen und einer Vorstellung von Freiheit im Gepäck, kamen die DDR-Bürger ins wiedervereinigte Land und nicht direkt aus den 50er Jahren. Und sind nicht jene, die wir heute als Opfer der SED-Diktatur bezeichnen, genau jene gewesen, die für diese Öffnung stärker und mutiger gekämpft haben als viele andere?
Wie soll man sich an die DDR erinnern? Müssen wir die DDR neu erzählen? Müssen wir aufhören, die DDR-Bevölkerung immer nur auf Täter und Opfer zu reduzieren? Carsten Krampitz, Jahrgang 69 in Rüdersdorf im heutigen Brandenburg geboren, Historiker, Journalist und Schriftsteller. Herr Krampitz, Sie plädieren für einen neuen Blick auf die DDR, ohne sie zu dämonisieren, aber auch ohne sie zu verklären. Warum erscheint Ihnen das notwendig?
Na, ich denke, dass seit Herstellen der staatlichen Einheit, dass die DDR grundsätzlich falsch erzählt wurde. Also jedenfalls von der offiziellen Erinnerungspolitik. In der Literatur war es ja immer anders. Also das mit diesem Bild von der DDR, das nur auf Stasi und Repression reduziert worden ist, dass da sehr, sehr viele Menschen, die Erinnerungen an die DDR haben, die in der DDR gelebt haben, mit diesem Bild nichts anfangen können.
Mhm. Das heißt also, wenn man vom Leben in der DDR erzählen will, dann greifen eben diese Denkfiguren, Täter, Mitläufer, Opfer absolut zu kurz. Erklären Sie uns, warum?
Es wird ja nicht vom Leben erzählt. Es gab doch nicht nur Täter und Opfer in der DDR, sondern der große Teil der Leute, die in der DDR gelebt haben, sind ja nie mit den Verhältnissen irgendwie in Konflikt geraten. Natürlich hat jeder so seine stille Sehnsucht gehabt nach dem Westen und waren auch viele sehr frustriert mit den Verhältnissen. Aber niemand würde doch auf die Idee kommen, die westdeutsche Geschichte, sagen wir von 1945 bis 1989, nur über Gerichte, Polizei und Parlament zu erzählen. Da gibt es ja schon einige Kapitel, weil es hat ja auch Unrecht gegeben. Mhm. Nehmen wir die Homosexuellenverfolgung oder die Zwangserziehungsheime. Jeder würde sagen, ja, das stimmt ja, aber das Leben im Westen war mehr.
Also.
Ja, aber nee, mir ist es schon ganz wichtig, dass die DDR neu erzählt wird, eben weil ein Leben, das nicht erzählt werden kann, das nicht erzählt wird, das macht Menschen krank. Und das ist ja passiert hier.
Machen Sie es vielleicht mal konkret. Was muss da erzählt werden?
Es gab ja unlängst ein sehr gutes Beispiel, der Film von Andreas Dresen, Gundermann. Der gibt dem Unrecht und der Repression Raum, aber er erzählt auch vom richtigen Leben im Falschen. Alltag in der DDR, da ist das alles drin. Da ist auch die Stasi drin, nicht zu knapp. Ja, aber die Zuschauer sehen eben auch, dass die Stasi nicht allmächtig war.
Nachvollziehbar.
Oder dass sie jetzt sein Leben das zerstört haben. Ja.
Das richtige Leben im Falschen, dieser Satz stammt von Adorno. Was bedeutet das denn eigentlich für die Erinnerung? Wie und an was sollen und können wir uns erinnern? Wie kann sozusagen eine neue Erinnerungskultur eigentlich aussehen?
Die Wahrheit, die ganze Wahrheit kann man sowieso nicht erzählen, nicht? Also das schafft ja keiner. Ja. Ne? Aber man muss, das Leben ist ja immer komplizierter, ja, das tatsächliche Leben, als unsere Fähigkeit davon zu erzählen. Aber dieser Film, der ist auf eine ganz besondere Weise, ist der eben wahrhaftig.
Was glauben Sie denn eigentlich, woher dieses Narrativ, sagt man im Neudeutschen, kommt? Ist das eher ein Narrativ, dass die, also diese Erzählung, eher die Westdeutschen benutzen oder eher die Ostdeutschen benutzen, eher dieses verkürzte Bild?
Also das ist ja sehr stark von westdeutschen Historikern geprägt und dann natürlich diese kleine Gruppe der DDR-Oppositionellen, die prägen ja das Geschichtsbild.
Sie schreiben in einem Aufsatz, eine solche Erzählung braucht eine neue Sprache, weil uns die richtigen Worte fehlen. Was meinen Sie damit?
Na, wir haben ja immer noch keinen praktikablen Herrschaftsbegriff zur DDR. Also wir können sagen, was das Kaiserreich war und die Nazizeit. All die Begriffe haben die Menschen, die in der DDR gelebt haben, nicht angenommen. Also der Begriff Unrechtsstaat, DDR war ein Staat, in dem Unrecht geschehen ist, aber eben nicht nur. Das war eine Diktatur, aber nicht nur eine Diktatur. Und wir haben eben kein richtiges Wort dafür. Wir haben, was habe ich mal gelesen, Homunculus Sovieticus, Fürsorgediktatur. Ja.
Haben Sie denn eine Idee, was es sein könnte?
Ich denke, dass Günter Gauss der erste ständige Vertreter in der DDR war, also Botschafter, der hat das Bild geprägt vom
Staatsvolk der kleinen Leute. Mhm. Ja? Also weil alle, die in diesem Teil Deutschlands mal Besitz hatten, Eigentum, die sind entweder von den Nazis umgebracht worden oder ins Exil getrieben oder nach dem Krieg von den Russen enteignet worden oder durch die SED-Bildungspolitik außer Landes getrieben worden, weil sie eben für ihre Kinder, also wenn es jetzt Akademiker waren, dass die für ihre Kinder dann keine Zukunft gesehen haben, weil ja bevorzugt Arbeiterkinder an die Uni kamen und so. Und zurückgeblieben ist eben ein Staatsvolk der kleinen Leute.
Das sind eben doch. Das heißt, das würden Sie sagen, trifft das ganz gut?
Ja, da ist ein soziales Gefälle entstanden. Das ist ja noch schlimmer geworden, dieses soziale Gefälle zwischen Ost und West.
Meinen Sie damit eigentlich auch, dass in der Erinnerungslandschaft der Deutschen der SED-Staat nicht selten den gleichen Stellenwert bekommt wie das Dritte Reich?
Also damit wird das Dritte Reich einfach banalisiert, ja. Mhm. Also das passiert ja andauernd, dass die DDR als weiße Diktatur genannt wird und totalitäre Diktatur. Und das ist eben Quatsch. Die DDR hat nie Polen überfallen. Es hat keine Gaskammern gegeben.
Dämonisierung durch Vergleich, das geht meist nach hinten los. Vielleicht kann ja jetzt die Aufarbeitung durch die Unbefangenen beginnen. Also das heißt von denen, die weder von ihren Erfahrungen im SED-Staat noch von politischen Interessen geleitet sind. Wäre das eine Möglichkeit?
Das kommt jetzt. Da kommen ja neue Historiker, eine neue Generation, die da sachlich herangeht. Das wird natürlich auch eine Aufarbeitung der Aufarbeitung geben. Aber so läuft ja eigentlich die Geschichtswissenschaft, der ist groß. Also jede Generation hat ja auch das Recht, die Geschichte nochmal neu zu erzählen. Die DDR-Geschichte, die ist nicht abgeschlossen.
Carsten Krampitz, haben Sie herzlichen Dank. Felix Kummer, Frontmann der ostdeutschen Band Kraftklub, singt jetzt von gestern und heute, von Chemnitz und Karl-Marx-Stadt, von Gewalt und Extremismus. Sein Song heißt 9010, die frühere Postleitzahl von Chemnitz.
Wir liefen über die Straßen, getragen von Adrenalin. Liefen schnell wie die Hasen, doch schneller als Autos waren wir nie. Born to be Opfer, Zeit zu kapieren, dass da, wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren. Mit dem Mund voller Blut, den Krankenwagen rufen. Mit Handylicht den rausgeschlagenen Zahn auf dem Asphalt suchen. Es war nie ein Kampf, wir sind immer nur gerannt. Du warst imposant, Schultern wie ein Schrank, selbstbewusster Gang. Für dich galten andere Regeln, du bist stark, du darfst das. Ich hab mich nie gefragt, was dich so hart gemacht hat. Heute siehst du anders aus, die Jahre sind ins Land gegangen. Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt, als du an der Tanke standest. Plastikbeutel, Korn, West Point, Zigarillos, schlechte Haut. Chemnitz City Swag, alles sieht irgendwie traurig aus. Ich hätte gedacht, dass es mich freut, dich so zu sehen. Das Karma fickt zurück, irgendwie schön, aber nichts ist schön. Ich würd gern mit dem Finger auf dich zeigen. Schaut ihn euch an, dieses dumme Stück Scheiße. Aber nein, jetzt nach all der Zeit, nach all den Jahren tust du mir auf einmal leid. Ich würd gern mit dem Finger auf dich zeigen. Ich würde gerne lachen über dich. Aber nein, kein.
H2, der Tag, die Mauer im Kopf, 30 Jahre nach der Wende. Als die Mutter des Autors Johannes Nichelmann, den wir zu Beginn der Sendung gehört haben, gemeinsam mit ihrem Sohn den Film Sonnenallee von Leander Hausmann sieht, muss sie rausgehen. Der Film des ostdeutschen Filmemachers ist eine Komödie und zeigt das Leben Ostberliner Jugendlicher im Angesicht der Berliner Mauer in der DDR der 70er Jahre. Seltsam berührt ist sie. Offenbar setzt der Film Gefühle und schmerzhafte Erinnerungen frei, über die sie lieber schweigt. Es verbinden sich Bilder der Erinnerung mit denen der Leinwand. Das heißt, auch die Kunst spielt bei der Aufarbeitung der zweiten deutschen Diktatur eine wesentliche Rolle in der Erinnerungskultur. Besonders der Film, sagt mein Kollege Ulrich Sonnenschein.
Vielleicht ist das Medium Film der Ort, an dem die Aufarbeitung der DDR am publikumswirksamsten stattfand. Aber dort wurde sie auch zum Stereotyp. Kein Film, egal ob aus der ehemaligen DDR oder aus dem Westen, in dem die Stasi nicht sinnfällig vorkommt.
Ich bin bei der Staatssicherheit.
Manche, die zu uns kommen, wollen nur so sein wie James Bond.
Wer ist denn das?
Bist du noch auf der richtigen Seite? Man kann auch Kommunist sein, ohne ein Schwein zu sein.
Wenn Sie wissen wollen, ob jemand schuldig ist, gibt es kein besseres Mittel, als ihn zu befragen, bis er nicht mehr kann.
In Florian Henkel von Donnersmarks Leben der anderen wird das Stasi-Motiv auf der individuellen Ebene abgehandelt. Ein Staatsminister lässt einen Autor verfolgen, weil er es auf dessen Freundin abgesehen hat.
Georg Dreimann, der Dichter. Für ihn ist die DDR das schönste Land der Welt. Ich will ihn überwachen lassen.
Wenn Sie gegen den was finden, dann haben Sie einen ganz dicken Freund im ZK.
In der Folge wandelt sich der IM zur moralischen Instanz in eigener Sache und so ist der Film eben kein offener Blick auf das Leben der anderen, sondern ein patronisierendes, historisch-moralisches Lehrstück. Das ist aber nicht bei allen Filmen aus dem Westen so.
Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und ich habe ein Problem. Die Mauer ist weg.
Mutig wagt sich Wolfgang Becker in seiner Komödie Goodbye Lenin an die Stereotypen und nutzt die DDR-Klischees für eine feinsinnige Komödie. Hier wird das Leben der anderen nicht bloßgestellt, sondern in seiner kruden Besonderheit vorgeführt. Am besten aber gelingt Andreas Dresen die Mischung aus witzigen Details und einer tiefen Ernsthaftigkeit der Lebenswirklichkeit der DDR gegenüber in seinem Film Gundermann, dem singenden Baggerfahrer und Stasi-Spitzel.
Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder?
Warum willst du in die SED?
Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also, wenn es die nicht schon gäbe, war die Weltanschauung, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können.
Es ist auffällig, dass die Filme, in denen jeder humoristische Unterton fehlt, selten gelingen. Christian Petzolds Drama Barbara, ein atmosphärisch dichter Blick auf eine getriebene Frau und ihren persönlichen Wunsch, die Republik zu verlassen, ist da eine der großen Ausnahmen.
Sollen Sie mich überzeugen?
Wovon?
Den Ausreiseantrag zurückzuziehen.
Wenn das Leben in der DDR fast dokumentarisch ernst genommen wird, wie in der Serie Weißensee, dem Fernsehfilm Der Turm oder Lars Kraumes Schweigendem Klassenzimmer, das den Opfern des Ungarnaufstands gedenkt und sich damit zu Staatsfeinden macht, werden sie oft etwas holzschnittartig und undifferenziert. Obwohl oder gerade weil sie im Detail historisch stimmig sind.
Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Ihr seid jetzt Staatsfeinde.
Vor allem bei den Filmemachern, die in der DDR aufgewachsen sind, herrscht immer wieder ein zynischer Ton. Die Filme sind oft farzhaft und bringen so etwas auf den Punkt, was sich kaum nachvollziehen lässt. Am deutlichsten in Sonnenallee und in der Folge in allen Filmen von Leander Hausmann, der von der DDR sagte, vor allem habe man sich dort gelangweilt. Als der Meister der Blödelei, Bulli Herbig, ankündigte, er werde einen Film über eine Flucht aus der DDR drehen, waren viele erst erschrocken und dann, weil er sehr aufmerksam und differenziert mit der Thematik umging, erleichtert. Und auch die Stasi spart Bulli Herbigs Ballon nicht aus.
Peter, was ist dein Papa vom Beruf?
Mein Papa ist näher.
Was näht er denn da?
Darf ich nicht sagen.
Aber mir darfst du doch alles sagen.
Ein Ende der DDR-Filme ist nicht abzusehen. Vielleicht liegt es daran, dass es immer noch etwas richtig zu stellen gibt. Und es ist nicht einfach, dem Westen noch etwas zu erklären, ohne den Osten zu langweilen. So wie es Bernd Böhlich in seinem Film Und der Zukunft zugewandt gelingt. Weil es in dem sowjetischen Bruderstaat keine Lager geben darf, dürfen drei daraus freigekaufte Frauen nach ihrer Rückkehr in die DDR nicht darüber reden. Und in ihrem Schweigen steckt das Schicksal eines ganzen Staates.
Der Film als Medium und Mittel zur Aufarbeitung der Vergangenheit, muss die aufgearbeitet werden, weil sie so tiefe Wunden hinterlässt? Steffen Mau hat in unserer Sendung von einer frakturierten Gesellschaft gesprochen, ein medizinischer Begriff, der eine Gesellschaft mit Brüchen bezeichnet, biografischen Brüchen, aber auch seelischen Brüchen, Abstürzen, Verlusten, Verletzungen, entstanden beim Übergang der Transformation von der einen in die andere Gesellschaft. Wie sehr wirkt das nach und beeinflusst Herz, Hirn und Seele? Jochen Friedrich Burmann ist Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Schweriner Helios Kliniken. Vor 17 Jahren übernahm er als Westdeutscher diese Funktion. Guten Abend, Herr Burmann.
Guten Abend, Frau Fritsch.
Sie haben bei Ihrer täglichen Arbeit festgestellt, dass bei, ja, man kann sagen, jedem zweiten Ihrer Patienten die behandlungsbedürftigen Störungen ihre Wurzeln in den Erfahrungen aus der DDR, der Wende und den Nachwendejahren haben. Wie haben Sie das herausgefunden?
Das war uns nicht von Anfang an klar, weil ich mich ja auch erst in meine neue Arbeitsumgebung einarbeiten musste und gewahr werden musste, um welche Besonderheiten es geht. Dabei war wichtig, dass wir uns erst einmal auch einander gewöhnen mussten, weil ich mit meinem Kommen auch einen Generationenwechsel vollzogen habe. Mein Vorgängerkollege hatte die Klinik 1975 als Ostdeutscher gegründet und war plötzlich einer da, der andere Gedanken hatte, als die, die gewohnt waren.
Jetzt haben wir eine leichte Störung. Wir versuchen es trotzdem, das Gespräch einfach mal weiterzuführen. Das heißt, bei Ihnen war eigentlich jeden Tag in der Klinik sowas wie eine Wende.
Am Anfang kann man das tatsächlich sagen. Wir haben auch sehen müssen, dass wir Narrative miteinander entwickeln und ein Interesse aneinander entwickeln, dass das Fremde ein wenig den Alltag verlassen hat. Und das ist uns im Laufe einiger Jahre ganz gut gelungen. Und das war dann eigentlich die entscheidende Erfahrung, die ich auch gemacht habe. In dem Moment, wo wir unsere Geschichten gegenseitig erzählten und ein Interesse hatten, stellten wir fest, dass Patienten nicht so gediehen in den Therapien, wie eigentlich zu erwarten war. Und das war der Startschuss, genauer nachzufragen, auch nach speziellen DDR-Biografien zu fragen, nach politischer Zersetzung, nach Stasi-Verfolgung, aber auch nach den alltäglichen Zurücksetzungen, wenn man nicht konform war, wurde die schulische Laufbahn eingeschränkt. Und in dem Moment, wo wir das getan haben, war eigentlich klar, es geht eben vielfach um Vor-, Während- und Nachwendethematiken bei unseren Patienten.
Wie zeigen sich diese Symptome, wie die behandlungsbedürftigen Störungen?
Eigentlich wie bei allen Menschen auf der Welt.
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen.
Ganz genau, aufs Herz bezogene Ängste, Schmerzstörungen und so weiter.
Das heißt, um von solchen Störungen betroffen zu sein, musste man vermutlich nicht unbedingt in der DDR unter Repression, Verfolgung gelitten haben, nicht in herausgehobener oder vielleicht auch staatsnaher Position gearbeitet haben?
Wir Menschen sind ja unterschiedlich gefeit gegen Belastungen und haben entsprechende Voraussetzungen erworben in unserem Leben, damit mehr oder weniger gut klarzukommen. Und so reagieren Menschen eben auf Belastungen, wenn sie überfordert sind, auf der ganzen Welt mit ähnlichen Symptomen. Nur die Gründe, warum man krank wird, die haben ja immer auch einen sehr engen Bezug zur eigenen Biografie. Und das ist im Einzugsgebiet meiner Klinik eben der Großraum Schwerin mit 400.000 Einwohnern. Und meine Patienten haben eben andere Lebenserfahrungen machen müssen als die im Hamburger Raum oder in Stuttgart oder Köln.
Klar, wie wirken sich diese Störungen, diese Verletzungen auf das Miteinander aus, auf den Alltag, auf Beziehungen?
Das ist schwer so konkret zu beantworten. Was ich hier am Anfang erlebt habe, war eben auch die in Ihrer Sendung schon angesprochene Bedrücktheit.
Diese Schwere hat jemand gesagt, ne?
Schwere.
Johannes Nichelmann hat das gesagt.
Und die hat sich in meinen Augen in den letzten Jahren doch deutlich gebessert. Aber das hat eben auch im Transformationsprozess in meinen Augen damit zu tun, dass vieles eben sich auch verbessert, dass eine neue Generation ranwächst, die auch andere Perspektiven hat, die natürlich auch geprägt ist von der Elterngeneration, aber mit der zurückliegenden Geschichte anders umgehen kann. Sodass auch die Rückzugstendenzen in der neueren Generation gar nicht so ausgeprägt sind wie diejenigen, bei denjenigen, die eben zur Wendezeit schon auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren und dann entsprechende Brüche aufzuweisen hatten.
Man weiß, dass seelische Erlebnisse sich über Generationen vererben, auch politisch-kulturelle Erfahrungen wie die, über die wir jetzt gerade reden?
Ja, aber das ist natürlich ein sehr hochgespieltes Thema, auch wissenschaftlich hochgespieltes Thema. Ich persönlich bin damit sehr zurückhaltend, daraus sehr konkretistische Schlüsse zu ziehen. Denn sonst müssten ja viele andere betroffenen Gruppen auch schwer krank und nicht leistungsfähig sein. Und das können wir in dem Ausmaß, wie es im Augenblick häufig diskutiert wird, eigentlich im Alltag nicht feststellen.
Eigentlich, ich versuche es immer weiter mit Ihnen zu reden, obwohl die Leitung immer mal wieder piept.
Ja,
aber wir versuchen es bis zum, ich will nicht sagen bitteren Ende, aber bis zum Ende unserer Sendung. Und wenn wir unterbrochen werden, dann ist das eben so. Das ist live. Eigentlich könnten doch die DDR-Bürger stolz auf sich sein, habe ich mir überlegt, weil sie eine wirklich riesige Anpassungsleistung erbracht haben. Aber sie sind es offenbar nicht. Woran liegt denn das?
Dem Thema haben wir uns ja auch sehr intensiv vor einigen Jahren gewidmet. Ich denke, das hat auch mit dem Transformationsprozess zu tun, dass die DDR-Bürger, die ja letztendlich die Wende eigenverantwortlich viel Herzblut herbeigeführt haben, dann in eine Bundesrepublik gekommen sind, die sie sich anders vorgestellt haben, aber die wiederum, was die Westdeutschen anging, nicht die wertschätzende Aufmerksamkeit den Ostdeutschen haben zuteil werden lassen, wie umgekehrt. Und das ist schon ein deutliches Gefälle gewesen. Und vieles ist dann ja auch einem ja eher West-Anpassungsprozess unterworfen worden, wo Automatismen gegriffen haben, die darauf gar nicht Rücksicht genommen haben, was hier für Besonderheiten herrschten.
Letzte wichtige Frage von mir. Was können Sie als Therapeut bewirken?
Eigentlich eine ganze Menge, dass wir einen wertschätzenden Rahmen haben, in dem diese Dinge mit allen schlechten und allen guten Erfahrungen angeguckt werden können und unsere Patienten eben Perspektiven auf ihr Leben gewinnen können, die mehr Freiraum bieten, als ja, die Umstände es waren, als sie krank geworden sind.
Jochen Friedrich Burmann, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für dieses Gespräch. Ich habe Sie gut verstanden. Ich hoffe, Sie zu Hause oder wo immer Sie uns gehört haben, eben auch. Was wurden die Ostdeutschen das? Wie wurden sie das, was sie sind? Das war uns ein Tag wert, ein Tag vor dem Tag der deutschen Einheit, 30 Jahre nach der Wende. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse. Die Sendung ist nachzuhören auf hr-info um 22.05 Uhr als Podcast oder ARD-Audio-App. Jederzeit, wann immer Sie mögen. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.